Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zu Verlage verschiedenen seiner Bücher verlegt. Und Palmard Press ist ein junger, auch wachsender Verlag in Berlin. Und ich habe die Ehre, dass wir sein erstes Gedichtband verlegen konnten. Und das ist circa 170 Gedichte auf 366 Seiten. Und es freut mich sehr, dass wir, wie gesagt, dieses Buch hier jetzt präsentieren können, weil Thomas Kunst ist ein langjähriger Freund, selbst Autor. Und er ist auch mitverantwortlich, dass dieses Buch überhaupt existiert. Er hat die Texte auch nicht ausgesucht und wie sozusagen ein Patenonkel. Ne? Ich glaube, da kannst du auch was da weiter sagen. Ja, ich wünsche Ihnen dann viel Vergnügen beim Zuhören.
Danke. Ja. Vielleicht noch kurz die Kennenlerngeschichte mit Gerd-Peter Aigner. Ich durfte 2003 ein Jahr in der Villa Massimo in Rom verbringen und ich war am Goethe-Institut in einer Lesung von Wladimir Kaminer. Weil mir das so gar nicht zusagte, verließ ich etwa nach 2 Minuten den Saal und hinter mir schnaufte es und verließ noch jemand den Saal und das war Gerd-Peter Aigner und so haben wir uns kennengelernt, weil wir beide scheinbar ähnliche Vorlieben haben, auch das, was uns nicht gefällt, betreffend. Also jetzt ein paar Gedichte von ihm. Vielleicht noch, ich lese stellvertretend für ihn, weil es ihm sehr schlecht geht und er im Krankenhaus liegt und wir hoffen, dass er bald wieder zu Kräften kommt. Müde. Müde des Atmens, müde des Denkens, müde des Wachens, müde des Träumens, müde des Schlafs, müde des Sitzens und Liegens, des Hebens, des Arms und des Senkens, des Beins und müde des Wartens, müde der Zeit, die vergeht und des Dämmerns, müde der Unentschlossenheit und der Nachsicht, müde des Blicks aus dem Fenster, müde der Tat, müde des Feuers, das wärmt und der Kühle des Eises, müde der Betrachtung, des Gesichts, das man liebt, müde der Armut, des Reichtums, der Genügsamkeit und der Verschwendung, müde der Nacht, des Tags, des Morgens, des Abends, müde der Mittagsstunde und müde des Leibs, des Inneren, des Äußeren, dessen, was ihn treibt und durchzieht, müde der Einfalt, der Dummheit und des Stolzes, müde des Starrsinns, der Macht, der Machtlosigkeit und der Reden, müde der Einsamkeit, müde der Zweisamkeit, müde der Lust und müde der Treue, müde der Wahrheit, müde des Glaubens, müde der Weichheit, der Härte, des Beifalls, müde der Angst und müde des Muts, müde der Maus, die nagt, müde des Winds, der weht, müde des Baums, der steht, und müde der Schrecken, müde des Sehens und Schmeckens und Tastens, müde des Essens, müde des Trinkens, müde des Entleerens, des Darms, müde der Minoritäten, müde der Majoritäten, müde des Anstands, müde der Ehre, müde des Bluts, das noch fließt, müde des Lieds, das noch schließt, müde des Genitals und müde der Sanftmut, der Verheißungen und der Verrichtungen, müde aller Versprechen und müde des Sprechens, müde der Lügen und der Verbrechen, müde des Namens, müde der Nase, müde der Liebe, müde des Hasses, müde des Munds, müde der Stirn und des falschen Gestirns. Was ist? Was hab ich getan, Kind, dass du fortgingst und nicht mehr kamst, dich nicht meldetest, als ich dir schrieb, ungerührt bliebst auf mein Flehen? Was haben sie dir hinterbracht, lass ich mich wissen, wenn es die Wahrheit ist? Bin ich bereit, in die Kissen zu weinen und zu schweigen wie du, habe ich verdient, was du mir antust? Hast du verdient, was du dir selbst tust? Wo Irrtum und Lüge an unserer Stadt sprechen, Kind, ist alles vergebens. Das will ich bis heute nicht glauben, aber ohne Nachricht und ohne den Mut, sich in die Augen zu sehen und zu sprechen, ist alles Unrecht und bald auch zu spät. Du bist längst groß und ich weiß nicht, wie du heute aussiehst. Es ist eine Not. Du, meine Tochter, die sich mir hart entzieht, wisse ich, bin und bleibe dein Vater. Elvira. Wind und Welle über den Strand, die Landzunge herausgestreckt dem Besucher. Sie leckt die eigene Lippe und feuchtet die Düne. Elvira indes, in der Hand das Handy, blickt um sich am sich leerenden Strand. Sie fragt sich erstens, wo die Steckdose ist und zweitens das Gerät, das es gilt anzuschließen zum Laden. Das Gerät, Elvira, es liegt, wenn du Glück hast, geborgen im Sand, um sich auf eigene Faust aufzuladen. Oder hast du das Ding im Stecker vergessen zu Haus? Wende erstmal das Handtuch, dein Leben, bevor dein ausgeglichenes Wesen sich anschickt zu zerschmettern, all das, was dich weltweit mit allen und allem verbindet. Das Glück, überhaupt immer und überall zu jeder Zeit erreichbar zu sein, jedermann flugs zu erreichen und teilhaben zu lassen an deinen Mühen, den Niederlagen und den milden Ekstasen, in erster Linie jedoch an der großen Verlassenheit, die dich gepackt hat heute Abend. Du hättest so gern die Mutter am Ohr, hilfsweise auch den Vater, die Oma und die Cousine, in diesem Falle sogar den, dem du dich vor anderthalb Wochen ergeben, der aber arbeiten muss, während du gräbst, um das Unheil zu schildern und in stillwüster Wut ringst mit den Worten, die du ihnen zu übermitteln trachtest, Schraubstock, Zwingeisen, große Sauerei und voller Beschiss. Jetzt aber bist du allein, wirklich allein und verzweifelt, weißt weder ein noch aus, fängst mit bloßen Händen an zu graben im Sand, um dich am Ende wieder etwas zu fragen, diesmal aber, ob es nun die Steckdose ist oder eher das Ladegerät, dem es gilt, bevorzugte Aufmerksamkeit zu schenken. Wir wissen, du gräbst bis hinein in die Nacht, bis im ersten Morgenglimmer die Strandplanierraupe neben dir stoppt, um dich mit dem verstreuten Unrat vom Abend, Büchsen, Flaschen, Zigarrenkippen, den Schalen der Orangen und der Bananen in ihrer Schaufel davonzutragen. Wir werden sehen, ob wir, wenn wir tot sind, die andere Seite von uns leben, ist nicht nur nicht ausgemacht, eine andere Seite gibt es nicht. Keine Hinweise, die uns erreichen, keine Glückwünsche, Grüße, Küsse. Das wäre doch das Mindeste, was man erwarten dürfte. Es sei denn Unsinn, auch ein Es sei denn gibt es nicht. Die Würmer, die Wurzeln, der Bäume, der Maulwurf, der pickende Vogel, das Aas und die Fresser von Aas, sie machen sowieso, was sie wollen und wissen, sie setzen uns um, nehmen uns auf und arbeiten auf die Religionen, die von Auferstehung, Jenseits und Wiedergeburt träumen. Sie tilgen und wo die Empfindlicheren, der sich an uns gütlich tunenden Existenzen und Potenzen, sich an uns übergeben oder einfach versagen, setzt der Grabenkampf ein zwischen Viren, Milben und jeder Art Parasiten. Nun gibt es seit eh schon ganz Superschlaue, die lassen sich im Glauben, sie seien am Ende glücklich verschwunden, einfach verbrennen. Die Asche als umgekehrte Ewigkeitsgarantie funktioniert auch nicht. Selbst wo die Seebestattung greift und die Sache in die Hand nimmt, darf gefragt werden, was dort verstreut und dann in den Tiefseegräben und Schelfen mit uns veranstaltet wird, ist allergünstigstenfalls ein schwacher Trost. Denn wir sickern ein in die Muscheln und Austern als Leckerbissen für kommende Generationen, mutieren aus der Pampe unseres Staubs zu Perlen, die die Töchter unserer Nachkommenschaften auf ihren Dekolletés präsentieren. Spekulieren wir also nicht, bevor aus uns Silber, Gold, Mangan oder gar Diamanten werden, müsste viel Zeit vergehen. Die aber haben wir nicht. Bei den Dingen bleiben, dem Glas mit dem Kugelschreiber, dem Zedernholz in Form eines Kamels, dem Flaum im Nacken einer Person, deren Gesicht du nicht siehst, eine Gitterferne, dem Gestell der Brille, dem Schuh, den du trugst, den stehen gebliebenen Armbanduhren in den Regalen und dem Staub auf dem Sims, dem Bagger am Ende der Straße, der schaufelt die Welt, die vergeblich gewesen, das Schöne überhaupt, der unbelebten Natur, das Tablettendöschen, die Schere, die Lampe, der Schrein im Schein eines Kinderglaubens, dem fahlen Anstrich der Wand, dem Friedhof mit den Stahlgerüsten und den weißen Nestern geflüchteter, dem Ring in der Nase und dem auch am Finger, Schlüssel, Schlüssel, Schüttelsieb und Topf, die Abtropfleiste für alles, was steht und was nicht wartet, nicht will, was du anfasst, was du sein lässt, weder Hund noch Katze, was ein Dübel und die Schraube. Noch ein Schluck, nur einen noch, einen kleinen. Zwar stehen die, ich schlucken muss, nicht nur medizinisch gegen den Schluck, aber was soll ich machen? Zwar war es genug, was ich heute zu mir nahm in dieser Hinsicht, nämlich Rasse Mohammeds beim Antico Pino, eine 0,66 Liter Flasche Naturo und dann nochmal dasselbe im Antico Grottino. Es ist gesagt nicht wirklich Durst, der mich nötigt, in meiner bescheidenen Küche rumzutiegen, nachzukippen. Es sind schlicht die Gedichte, die ich verfasste am heutigen. Ich habe zusammengekniffen das Auge und habe gezählt, es sind 7. Und dies verdammt ist das 8., vielleicht nicht von der Qualität, die ich fordere, von mir verlange, aber das kann ich morgen noch sehen. Ich grüße euch alle. Vielleicht kann man dazu kurz sagen, Gerd-Peter Aigner hat innerhalb 3 Monaten etwa 500 Seiten Gedichte geschrieben, was also nicht ganz gesund sein kann. Er bat mich, aus diesen 500 ein Gedichtband zu machen. Jetzt mussten wir uns natürlich erstmal verständigen. Unter einem Gedichtband versteht 100 Seiten, 200 Seiten, 300 Seiten, 400 Seiten. Eigentlich so bei 250 angekommen. Als ich das Buch dann in der Hand hielt, merkte ich, naja, da sind ja doch nochmal 20 Seiten dazugekommen. Genau, ich lese jetzt noch. Keine Ahnung, wo der Nordpol liegt, irgendwo oben im Norden. Erwarte nicht, dass ich nun aufstehe und nachsehe, um die Längen und Breit zu fixieren oder auch nur zu schätzen. Ich bin kein echter Vertreter von diesen Anwendbarkeit, praktischem Nutzen sowie gar einer alles in Bildung. Aber ich hätte doch gern mal gewusst, was es bringt zu wissen, wo mir der Nordpol dort liegt, wo er liegt. Ich gehe nicht mal online schwach. Was gehen mich die Informationen, die Fakten, weltweite Flugpreise an, die es milliardenfach gibt? Wäre schon schön, wenn ich jemandem, den ich am Stehtisch bei Chibo frage, wo es lang geht, eine Antwort, die stimmt. Ich bin gern dumm, jedenfalls, wenn es da... Wie soll ich es sagen, die enormen Antriebs- und Aufwärte jener, die traben im Takt der gepixelten Geister und Geistesgaben, der Daten- und Speichereinheiten sowie des globalen Designs. Ach, die jungen Füchse im Gras oder auf den Bänken des Parks, sie im Rhythmus eines bedeutenden Rauschens und Krächzens von ihren weißen Licht sie beziehen, von was weiß ich, den Leuchtreflektoren, Ohren, und Sichtfeldern der Geräte, die sie in Händen halten, heim. Und zurück in die feuchtklammen Wiesen, in die Schilffrösche, die quaken, ins Knacken der Äste von Ahorn, Eiche und über denen sich im Wechselflug der Wolken, die von Süden, Osten oder auch Norden kommen, der Blick verfängt und stürzt auf das Mond, das im Widerschein erscheint auf einer Stirn, die Stirn des Mädchens, das singt, nein, bewahre nichts, das schweigend und duftend singt in meinen Arm und mich zwischen, keine Ahnung, wann, warum, wie lang und wohin. Dankeschön.
Ja, danke, Thomas Quinz. Wie gesagt, wir hoffen alle gute Besserung, Gerd-Peter Aigner. Das ist, ne, glaube ich, nicht ganz
genau
dabei uns. Danke für Ihr Zuhören. Danke.
Siehst du alle oder willst du lieber hier sitzen?
Ich glaube, das ist gut.
Das macht immer so den Eindruck, als würde ich für.
Katharina schloss die Wohnung auf. Einen Augenblick zögerte sie, Licht zu machen. Das glaube ich.
Legen wir los? Guten Tag. Man hört mich. Wir legen jetzt einfach los. Sie hat 2016 in Klagenfurt einen Auszug aus ihrem Roman, der heißt Betrunkene Bäume, und den stellt sie Ihnen jetzt kurz vor.
Hallo. Ja, ich freue mich, dass doch noch so viele gekommen sind. Ich möchte aus meinem Roman heute drei Figuren vorstellen, die beiden Hauptfiguren und eine Nebenfigur, die mir beim Schreiben besonders ans Herz gewachsen ist und die auch auf die Geschichte immer einen Einfluss hat. Marina schloss die Wohnungstür auf. Einen Augenblick zögerte sie, Licht zu machen, so als Richtung sichtbar machen, was hier falsch lief. Dann betätigte sie doch den Schalter und sich über die Ordnung. Alles schien an seinem Platz zu sein, alles außer ihr und ihr. Die Schuhe im Flur, sonst einem Schuttberg ähnlich angehäuft, standen mit den Fersen in einer Reihe. Es waren ausschließlich Schuhe der Mutter, Katharinas musste sie weggeworfen haben, hoffentlich nicht weggeworfen, dachte sie. Und ein ungutes Gefühl sich in ihrem Brustkorb ausbreitete. Auch die Garderobe war leerer. Katharina vermisste eine Jeansjacke und ein kariertes Hemd, das sie noch vor kurzem zusammengeknüllt auf der Ablage deponiert hatte. Lediglich die Sommerjacke der Mutter hing mit geschlossenem Reißverschluss zwischen ansonsten leeren Bügeln. Katharina streifte im Vorbeigehen den Stoff mit der Schulter. Einer unerwarteten Berührung zuckte sie zusammen. In der Küche.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.